Deutschlandfunk, das war der Tag.
Mit Christiane Kess herzlich willkommen. Eine besondere Verbundenheit Ostdeutschlands mit Russland, die sieht Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer. Und der CDU-Politiker meint damit nicht, dass Ostdeutschland zu Zeiten der DDR zum sowjetischen Machtbereich gehörte und daraus eine Abneigung erwachsen wäre, sondern Kretschmer spricht von einer, so wörtlich, ganz großen positiven Zugewandtheit zu Russland und den Menschen, die da leben. Kretschmer hat mit einem Treffen mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin für Aufregung gesorgt, weil er ein Ende der Sanktionen forderte, die die Europäische Union nach der russischen Annexion der Krim gegen Moskau verhängt hat. Welche Diskussion Kretschmer damit ausgelöst hat, berichten wir in dieser Sendung. In Berlin hat der politische Rückzug von Andrea Nahles als SPD-Chefin und Fraktionsvorsitzende vor gut einer Woche für Wirbel gesorgt. Die Auswirkungen sind immer noch zu spüren und zeigen sich jetzt auch in einer Debatte über die Kanzlerkandidatur bei der Union. Auch dazu mehr in dieser Sendung. Zunächst aber zu einem ganz anderen Thema, das heute eine wichtige Rolle spielte. Homosexualität ist keine Krankheit. Der Satz von Gesundheitsminister Jens Spahn von der CDU ist mittlerweile eigentlich eine Selbstverständlichkeit. Umso erstaunlicher ist es, dass es immer noch sogenannte Therapien gegen Homosexualität gibt, genannt Konversionstherapien. Sie sollen darauf abzielen, aus Homosexuellen Heterosexuelle zu machen. Diese Therapien will der Gesundheitsminister jetzt verbieten. Bis zu diesem Schritt war es ein langer Weg, wie Matthias von Lieben berichtet.
Das Jahr 2008. Der Bundestag diskutiert erstmals über ein Verbot sogenannter Konversionstherapien. 2013 bringt Volker Beck als menschenrechtspolitischer Sprecher der Grünen-Fraktion einen Gesetzentwurf ein, der Konversionstherapien verbieten und unter Strafe stellen soll. Vergangenes Jahr kündigt die hessische Landesregierung eine Verbotsinitiative im Bundesrat an. 4 weitere Länder schließen sich an. Zur Bundesregierung dringt das alles nicht durch. Erst im Februar dieses Jahres zieht Gesundheitsminister Jens Spahn nach, setzt sich öffentlich für ein Verbot der Konversionstherapien ein und beruft im April eine Fachkommission ein. Das Resultat liegt nun vor. 2 Gutachten, die im Auftrag der Magnus-Hirschfeld-Stiftung erstellt und von Spahn heute vorgestellt wurden. Dabei machte er seinen Standpunkt noch einmal klar.
Wir sollten Konversionstherapien in Deutschland verbieten. Homosexualität ist keine Krankheit und damit auch nicht behandlungsbedürftig. Die fälschlicherweise Therapien genannten Interventionen hingegen können tatsächlich sowohl individuell für den Einzelnen, aber, das ist dargestellt worden, auch gesellschaftlich Schaden anrichten. Sie können gravierende psychische und auch gesundheitliche Folgen für den Einzelnen haben und in einer Gesellschaft eher auch ein Klima von Diskriminierung mit befördern.
Die beiden Gutachten von Sexualwissenschaftler Per Brieken sowie Rechtswissenschaftler Martin Burgi stützen Spahns Pläne für ein Verbot. Die Kernaussage: verfassungsrechtlich ist ein Verbot von Konversionstherapien möglich, medizinisch ist es dringend geboten. So weist das medizinische Gutachten unter anderem darauf hin, dass Konversionstherapien zu Depressionen, Angstzuständen und Suizidalität führen können und die gesellschaftliche Diskriminierung nicht heterosexuell orientierter Menschen verstärken würde. Noch einmal Gesundheitsminister Jens Spahn.
Deshalb braucht es aus meiner Sicht ein starkes Signal des Staates und damit eben auch in der Gesetzgebung, um Homosexuelle vor Pathologisierung, Diskriminierung, Stigmatisierung und damit vor Leid zu schützen.
Auch verfassungsrechtlich sind Verbotsregelungen möglich, teilweise auch mit Strafandrohung. Argumentiert wird dabei mit dem Grundrecht der körperlichen Unversehrtheit, der sexuellen Selbstbestimmung und dem Diskriminierungsverbot. Ein Verstoß gegen ein Verbot könnte als Tatbestand der Ordnungswidrigkeit eingestuft werden. Für ein strafrechtliches Verbot bestünden laut Gutachten jedoch größere Hürden, besonders bei Erwachsenen. Noch vor der Sommerpause will sich Spahn mit SPD-Politikerin und noch Justizministerin Katharina Barley zu den rechtlichen Details beraten und bis Jahresende einen Gesetzentwurf einbringen. Bei Grünen und FDP kommt der Verbotsvorstoß gut an, zum Beispiel bei Jens Brandenburg, dem Sprecher für LSBTI-Themen der FDP-Bundestagsfraktion.
Es ist gut, dass die Arbeit in der Bundesregierung am Verbot von Konversionstherapien jetzt endlich Fahrt aufgenommen hat. Da muss jetzt endlich etwas passieren. Also es muss klipp und klar sein, dass Konversionstherapien in Deutschland nicht geduldet werden.
So Brandenburg gegenüber unserem Hauptstadtstudio. Insbesondere Minderjährige seien laut dem Liberalen dabei besonders stark zu schützen. Die Grünen, die bereits im März den Entwurf für ein Verbot der Therapien vorgelegt hatten, begrüßten Spahns Initiative ebenfalls, forderten aber weitergehende Maßnahmen. Der Lesben- und Schwulenverband hat den Vorstoß als überfälligen Schritt gelobt. Besonders radikale Christen fielen in der Vergangenheit immer wieder damit auf, dass sie Pseudotherapien anbieten oder empfehlen. So hatte noch im Dezember der Bund Freier Evangelischer Gemeinden in einer Orientierungshilfe Homosexuellen Konversionstherapien empfohlen.
Matthias von Lieben berichtete und ich konnte vor der Sendung über dieses Thema sprechen mit Markus Ulrich. Er ist Sprecher des Lesben- und Schwulenverbandes in Deutschland und ich habe ihn zuerst gefragt, wie groß seine Erleichterung über den Vorstoß von Jens Spahn ist.
Wir sind darüber sehr glücklich als LSVD, weil wir auch davon überzeugt sind, dass diese Therapien extrem viel Schaden anrichten, einmal für die Betroffenen individuell, aber natürlich auch in der Signalwirkung einfach Diskriminierung legitimieren, die uns als Lesben und Schwule dann auch als Gruppe treffen.
Jetzt ist es ja so, dass in der Fachwelt diese Therapien schon lange eigentlich als überflüssig und medizinisch unsinnig abgelehnt werden und der Weltärztebund, der nennt sie sogar eine ernsthafte Bedrohung für die Gesundheit und Menschenrechte der Behandelten. Warum hat das so lange gedauert, bis ein Gesetz dagegen jetzt auf den Weg kommt? Woher kam da Ihrer Meinung nach der größte Widerstand?
Dass das Gesetz jetzt kommt, ist vor allen Dingen natürlich auch der Regierung zu verdanken, die es endlich als Thema auch anerkannt hat. Es gab vereinzelt schon Gesetzentwürfe von den Grünen dazu in der Vergangenheit, die immer von der Bundesregierung abgeschmettert wurden, mit dem Verweis darauf, dass es eigentlich nicht notwendig sei. Man warne ja schon davor und deswegen wäre es sozusagen eigentlich kein Handlungsbedarf gegeben. Und das hat sich jetzt auch so ein bisschen verändert, weil sich vielleicht auch die Diskussion um die Rechte von Lesben und Schwulen ein bisschen verschoben haben nach dem Meilenstein der Ehe für alle. Ist natürlich ein neuer Fokus auch auf gesellschaftliche Gleichstellung, auf Alltagsakzeptanz zu sehen. Und da spielt natürlich gerade diese Konversionstherapien eine große Rolle. Und ich glaube, das hat wesentlich dazu beigetragen, dass der politische Druck erhöht wurde und somit jetzt auch Gesundheitsminister Spahn das als Anliegen erkannt hat und es auch offensiv vertritt.
Warum haben Homosexuelle bisher solche Therapien gemacht?
Also man kann grob gesagt zwei Gruppen unterscheiden. Zum einen sind es Kinder und Jugendliche, die von ihren Eltern, ich sage jetzt mal, angemeldet werden. Ja, also die gar nicht eine große Wahl haben, ob sie da jetzt mitmachen wollen, ob sie da zur Seelsorgeeinrichtung gehen oder nicht. Sondern Eltern versuchen gerade auch mit einem Selbstbild als wir kümmern uns um unsere Kinder und wollen nur das Beste. Also durchaus auch mit guten Anliegen schicken sie ihre Kinder dahin in der Hoffnung, dass sich was verändert und machen damit doch sehr, sehr viel falsch. Das ist so die erste Gruppe. Und die zweite Gruppe, die wir haben, sind sehr religiöse Menschen, die sozusagen für sie Religion einfach ein sehr großer identitätsstiftender Wert da ist und sie erleben ihr Begehren als krassen Widerspruch zu den religiösen Normen und Werten, die sie auch eigentlich teilen. Und aus diesem Konflikt heraus gehen sie dann freiwillig natürlich in Anführungszeichen auf die Suche und nehmen dankbar so eine Versprechung, so eine falschen Hoffnung dann an und begeben sich dann in eine Therapie oder in Gesprächsangebote, wo an ihnen rumgedoktert wird, in der Hoffnung, dass sich was verändert und werden da eigentlich immer massiv enttäuscht.
Inwiefern, welche Folgen haben diese Therapien?
Das hängt damit zusammen, wo man nochmal die Ursache von Homosexualität in diesen Angeboten so ein bisschen vermutet. Also es gibt eine Richtung, die sagt, die Sünde hat dich gepackt, du bist besessen vom Dämon oder vom Teufel und musst halt ordentlich beten und wir versuchen nochmal mit anderen Ritualen den Dämon auszutreiben. Das ist so die eine Schiene, sage ich mal salopp. Und die andere Schiene ist, dass in der Kindheit oder in der Jugend irgendwas vorgefallen ist, was traumatische Auswirkungen hatte und sich jetzt manifestiert in gleichgeschlechtlichen Begehren, also von so einer Defizitperspektive. Und dort wird vor allen Dingen über Gespräche, Gruppengespräche oder aber auch Einzelgespräche mit sehr intimen Fragen versucht, diesem Trauma auf den Grund zu gehen, es zu lösen, um dann das gleichgeschlechtliche Begehren damit ebenfalls gelöst zu haben. Und man versucht eigentlich damit auch, man rät zum Beispiel denen auch, Lesben und Schwule zu vermeiden. Und es führt damit dann natürlich auch zu einer sozialen Isolation. Man macht sie dann auch dafür verantwortlich, wenn es dann nicht klappt mit der Änderung im Begehren. Da wird mehr Scham und Selbsthass verstärkt, was auch dann natürlich zu massiven psychischen Auswirkungen hat auf die eigene mentale Gesundheit, Stichwort Depressionen, Angststörungen bis hin zu Suizidalität.
Wer hat denn bisher die Kosten dafür übernommen? Waren das die Krankenkassen?
Unterschiedlich. Also praktisch bei Krankenkassen können ja nur Ärzte die Übernahme von Behandlungskosten beantragen. Und da gibt es unter anderem Diagnosen, die dann einfach missbraucht werden. Also es steht jetzt sozusagen nicht in den Krankenkassenkatalogen, Änderung der Sexualitätstherapie wird übernommen, sondern da sind dann zum Beispiel Diagnosen wie bewältigt man Lebenskrise. oder zum Beispiel auch die ichthystone Sexualstörung, womit man eine Diagnose stellt, dass die Menschen mit ihrer eigenen Sexualität nicht klarkommen, womit aber nicht gesagt ist, welche Therapie denn daraus folgt, weil man kann durchaus ja auch affirmative Therapien anbieten, das heißt, Leute auf dem Weg dahin zu begleiten, mit ihrem eigenen Begehren klarzukommen und sich so zu akzeptieren, wie sie sind. Das ist so der eine Weg. Und der andere Weg ist dann eher in einem sehr informellen Rahmen, also Seelsorgeeinrichtungen, religiöse Gemeinden, Pfarrerinnen oder so, die dann in kleineren evangelikalen oder ultrakatholischen Gemeinden eher sind, wo es unter Umständen gar keine Rechnung gestellt wird, weil man den Menschen ja helfen will und dann samariterartig, sage ich jetzt mal, dann darauf verzichtet, die auch zu bezahlen oder das dann in einem privaten Kontext ja, verschiebt.
Und glauben Sie, dass ein Gesetz, das Jens Spahn jetzt auf den Weg bringen will, um diese Therapien zu verbieten, dass das in all diesen Fällen greifen kann? Oder kann das nicht zum Beispiel auch schon dadurch unterlaufen werden, indem man diese Therapie eben unter einem anderen Namen laufen lässt, so wie Sie das jetzt gerade angedeutet haben, das ja offenbar bisher auch schon geschieht?
Genau, da sind sozusagen mehrere Schritte. Ne? Wir sind jetzt gerade in der Vorbereitung und in der Formulierung und da drängen wir natürlich darauf, eine gute Formulierung zu finden, die Schlupflöcher auch erkennt und schließt. Das Zweite ist natürlich dann das ganze Projektdurchsetzung, wo man natürlich einerseits darauf angewiesen ist, dass Betroffene überhaupt klagen, ja, wo kein Richter, kein Henker. Aber man darf auch nicht unterschätzen die Signalwirkung, dass man als staatliche Autorität sagt, wir wollen das nicht und es ist ein gesetzliches Verbot. Wir drängen auch, und das ist zum Beispiel sehr schön zu sehen bei dem Bundesratsantrag, der ja auch verabschiedet wurde, einstimmig von den Bundesländern, dass man eher nochmal guckt, welche begleitenden Maßnahmen muss es dazu geben. Also Stichwort Elternaufklärung. Wenn Eltern mit gutem Gewissen versuchen, ihrem Kind zu helfen, weil sie auch die Idee haben, es ist krank, es muss sich verändern, kann sich verändern, dann wird da auch nochmal ein Nährboden geschaffen, den es auch gilt, präventiv entgegenzuwirken. Wir sprechen auch über die ganze Frage, was wird an Schulen gelernt, auch Stichwort Religionsunterricht. Und wir müssen natürlich wirklich auch die Auseinandersetzung in Religionsgemeinschaften mit ihrer Perspektive auf Homosexualität angehen und auch dort nachsteuern. Das heißt, wir versprechen uns neben dem gesetzlichen Verbot auch nochmal sehr stark begleitende Maßnahmen, um tatsächlich auch nochmal den Grund und den Nährboden für diese Angebote mehr und besser begegnen zu können.
Herr Ulrich, ich habe jetzt heute keine öffentlichen Reaktionen gefunden, die sich gegen Jens Spahns Vorschlag ausgesprochen haben. Das macht jetzt so ein bisschen den Eindruck, als sei Homosexualität komplett gesellschaftlich akzeptiert. Sie schildern das gerade anders. Ist die Erfahrung Homosexueller in Deutschland im Alltag tatsächlich noch stark mit Diskriminierung verbunden?
Also das ist natürlich immer sehr schwer so definitiv zu sagen. Was wir auf jeden Fall haben, und das ist mir eigentlich auch immer sehr wichtig, die Idee, dass bei Lesben und Schwulen in der Kindheit was falsch gelaufen ist, in der Jugend was falsch gelaufen ist, die ist sehr wohl noch verbreitet. Also ich denke da an Eltern, die sich nach einem Coming-out von ihrem Kind fragen, ob sie was falsch gemacht haben oder gefragt werden, vielleicht hättest du mal lieber oder so. Das ist so der eine Punkt, wo man sieht, was es für Anknüpfungspunkte gibt von diesen Therapien. Also auch eine defizitäre Perspektive auf Homosexualität ist, glaube ich, sehr verbreitet. Wir haben nach wie vor Fälle von Gewalt und einfach ganz oft Situationen, wo Lesben und Schwule sich dreimal überlegen, ob sie sich jetzt offen zeigen, ob sie von ihrer Partnerin sprechen, ob sie das Familienfoto im Büro aufstellen. Also da gibt es auch ganz viel an Vermeidungsstrategien, dass vieles nicht passiert, also dass man Diskriminierung aus dem Weg geht, was eigentlich nicht die Lösung sein kann, sich selbst einzuschränken, weil das Problem natürlich Homophobie ist. Und ich glaube, da haben wir noch ganz schön viel zu tun.
Sagte Markus Ulrich, er ist Sprecher des Lesben- und Schwulenverbandes in Deutschland. Vielen Dank für das Gespräch.
Sehr, sehr gern.
Seit 1990 hatte die SPD 15 Vorsitzende. Die 15. war mit Andrea Nahles gleichzeitig die erste Frau. Spektakulär war Nahles Rückzug von allen politischen Ämtern vor gut einer Woche und damit haben die Sozialdemokraten einmal wieder eine Diskussion über ihr Führungspersonal. Man könnte sagen, bei der SPD ist das normal. Von CDU und CSU ist man dagegen allenfalls verhaltene Diskussionen über die entscheidenden Posten in der Partei gewohnt. Nun aber spinnt sich eine Debatte über die Kanzlerkandidatur an. Frank Capellan berichtet.
Es ist eine Debatte, die wir eigentlich nur von der SPD kennen. Munter diskutieren die Christdemokraten darüber, wer denn die nächste Kanzlerkandidatur übernehmen soll. Annegret Kramp-Karrenbauer wird es sein, davon bin ich überzeugt, meint Ralf Brinkhaus, Chef der Unionsfraktion. Für seinen parlamentarischen Geschäftsführer stellt sich die Frage allerdings gerade nicht. Michael Große-Brömer wiegelt im NDR-Gespräch ab.
Warum soll ich mir zurzeit Gedanken darüber machen, wie man eine Kanzlerkandidatin oder einen Kanzlerkandidaten nominiert, wenn wir noch 2 Jahre die Verpflichtung haben, vernünftig zu regieren. Ich glaube, man muss sich in der Politik auf die Sachen konzentrieren, die anstehen.
Kramp-Karrenbauer hat als CDU-Chefin das erste Zugriffsrecht, betont Volker Bouffier, Ministerpräsident in Hessen, und widerspricht damit irgendwie seinem Kollegen in Nordrhein-Westfalen. Armin Laschet, dem selbst Ambitionen auf die Kanzlerkandidatur nachgesagt werden, hatte ihr weitaus weniger Rückendeckung gegeben. Das wird Ende 2020 entschieden, und Ende 2020 ist nicht heute und nicht jetzt, wurde der Parteivize am Wochenende zitiert.
Herr Laschet scheint sich jetzt ja gerade warm zu laufen,
urteilt Alexander Mietsch heute im Sender NTV. Er ist Chef der sogenannten konservativen Werteunion. Die wird von vielen Christdemokraten zwar belächelt, gilt dennoch als Sprachrohr der Unzufriedenen bei den Konservativen.
Wir haben ja in der CDU einige gute Kandidaten. Da gehört Frau Kramp-Karrenbauer als Parteivorsitzende dazu. Aber auch Herr Merz beispielsweise ist ein sehr guter Kandidat.
Der allerdings reagiert heute sehr unwirsch auf die Frage, ob denn die Merkel-Nachfolge in der Union per Urwahl entschieden werden sollte. Das ist eine völlig irre Diskussion, schimpft der Sauerländer am Rande einer Buchvorstellung in Köln. Ich habe eine grundsätzliche Meinung zum Thema Mitgliederbefragungen und die ist ziemlich negativ, sagt der Mann, der im parteiinternen Schaulaufen um den CDU-Vorsitz nur sehr knapp Annegret Kramp-Karrenbauer unterlegen war.
Ich möchte einfach einen Politikwandel haben in der CDU, den viele Menschen in diesem Land haben möchten.
Das bekräftigt gegenüber der ARD ein anderer Christdemokrat, Ex-Verfassungsschutzpräsident Hans-Georg Maaßen, ebenfalls Mitglied in der konservativen Werteunion. Den Politikwandel sieht er nicht in der Hand von Annegret Kramp-Karrenbauer. Dass sie den aufstrebenden Grünen Paroli bieten wird, wird offen in Frage gestellt. Dass die CDU-Vorsitzende gerade erst vor einem Linksbündnis warnt, halten viele für kontraproduktiv. Mancher fühlt sich an rote Sockenkampagnen erinnert, an Zeiten, als die Linke noch PDS und die Umweltministerin Angela Merkel hieß.
Wir müssen das geiseln, was die eigentliche Gefahr ist. Und das ist das Linksbündnis SPD, Grüne und, wenn es not tut, auch mit Stimmen der PDS.
Offensichtlich hat das sich abzeichnende Linksbündnis in Bremen Kramp-Karrenbauer auf den Plan gerufen. Wer von einer grünen Regierung träumt, darf sich nicht wundern, wenn er mit der Linkspartei aufwacht, hatte sie erklärt. Katrin Göring-Eckardt, Fraktionschefin der Grünen, will von Signalen für Berlin aber nichts wissen.
Es geht nicht darum, dass das, was in Bremen jetzt passiert, jetzt irgendwie ein Signal ist für das, was im Bund passiert, sondern es geht immer darum, die Grünen sind die Partei des Klimaschutzes. Und da sind wir niemandem wirklich nah. Und das ist genau das Thema.
Das wiederum will SPD-Umweltpolitiker Matthias Miersch, linker Sozialdemokrat, so nicht stehen lassen. Er setzt weiter auf die Kraft der Großen Koalition und deren Vertrag.
Dort haben wir, was den Klimaschutz angeht, richtig Dinge vereinbart, die zum Beispiel Jamaika nicht vereinbart hat, von der Ambitioniertheit.
Miersch, denkbarer Aspirant auf die Nahles-Nachfolge beim Fraktionsvorsitz, will über Linksbündnisse erst einmal nicht spekulieren.
Frank Kapellan berichtete aus Berlin. Es ist nicht so, dass in Deutschland die einzelnen Bundesländer ihre eigene Außenpolitik machten. Die Außenpolitik ist ganz klar Sache der Bundesregierung. Was nicht heißt, dass Ministerpräsidenten manchmal durchaus auch ihre eigenen außenpolitischen Akzente setzen. Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer von der CDU hat das bei einem Treffen mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin getan und ein Ende der EU-Sanktionen gegen Russland wegen der Annexion der Krim gefordert. Theo Gers fasst die Diskussion zusammen, die Kretschmer damit ausgelöst hat.
In der von Sachsens Ministerpräsident Kretschmer angestoßenen Debatte über ein Ende der Russland-Sanktionen verlagert sich der Schwerpunkt. Am Wochenende ging es um die Sanktionen selbst und um Kretschmers womögliche Unerfahrenheit in der Außenpolitik. Mit dem Hinweis, die Sanktionen blieben so lange in Kraft, wie die Gründe dafür, die Besetzung der Krim und Russlands völkerrechtswidrige Einmischung in der Ostukraine anhielten, hätte das Ganze ein Ende finden können. Schließlich ist das die immer noch gültige Ansage der EU, die die Sanktionen verhängt hat, und Deutschland trägt diesen Beschluss auch weiter mit, so der Außenpolitiker und stellvertretende Vorsitzende der Unionsfraktion Jürgen Hart am Morgen im Deutschlandfunk.
Die Entscheidungen über Sanktionspolitik fallen in Brüssel, wo die deutsche Bundesregierung, die ja die Souveränität in der Außenpolitik hat, am Tisch der Außenminister ihre Stimme macht. Und ich bin der Meinung, dass wir Stand heute eine Verlängerung der Sanktionen um weitere 6 Monate brauchen. Die steht ja routinemäßig alle halbe Jahre an. Und ich sehe auch, dass sich dafür schon eine Mehrheit abzeichnet.
Doch Michael Kretschmer selbst hat der Debatte inzwischen einen anderen Dreh, den Ost-West-Dreh, gegeben, als er im MDR darauf hinwies.
Wir haben hier in den neuen Bundesländern eine besondere Sichtweise in Richtung Osteuropa.
Und damit auch auf Russland. Mehr noch, diejenigen, so Kretschmer, die sich mit erhobenem Zeigefinger zu Wort meldeten, sollten anerkennen, dass diese eigene Meinung gleichberechtigt neben anderen stehe. Der sächsische Ministerpräsident wollte damit offenkundig um Verständnis für die besondere ostdeutsche Sichtweise auf die Russland-Sanktionen werben. Und manche Fakten stützen Kretschmers Sichtweise. So muss auch der Außenpolitiker Jürgen Hart zugeben, dass die Sanktionen bisher keine Verhaltensänderung in Moskau bewirkt haben. Und in Ostdeutschland geben Statistiken auch Befürchtungen recht, wonach die Sanktionen nur denen schaden, also unter anderem Deutschland, die sie verhängt haben. Tatsächlich bekommen etwa die sächsischen Unternehmen die wirtschaftlichen Auswirkungen deutlich zu spüren. Ihre Exporte nach Russland haben sich seit Beginn der Sanktionen 2014 mehr als halbiert, von 1,1 Milliarden Euro auf 538 Millionen. Wenn dennoch daran festgehalten werden soll, klingen Außenpolitiker wie Jürgen Hart unfreiwillig schon fast so, als benötigten Kretschmer und mit ihm viele Ostdeutsche Nachhilfe in Sachen Geschlossenheit und Standfestigkeit.
Ich werbe dafür, dass wir über diese Dinge im Osten offen reden, dass wir auch in den ostdeutschen Bundesländern vielleicht stärker das Gespräch auch mit den Menschen suchen, wenn es um das Verhältnis zu Russland geht, und dass wir vor allem Geschlossenheit zeigen, um Russlands Verhalten entsprechend zu ändern und sicherzustellen, dass Russland niemanden in Europa bedroht, weder die Menschen auf der Krim noch die Menschen in der Ukraine noch sonst wo.
Solche Reaktionen könnten die ostdeutschen Gekränktheiten über eine dominierende westdeutsche Sicht der Dinge noch vertiefen. Jürgen Hart kennt diese Gefahr, weiß von zahlreichen Veranstaltungen in Ostdeutschland um die, wie er sagt, Legenden, die sich um die Sanktionen ranken. Aber Hart lässt nicht locker, auch wenn er versucht, Brücken zu Kretschmer und den ostdeutschen Sanktionskritikern zu schlagen.
Ich bin bisher nicht zum Ergebnis gekommen, dass es einen anderen Weg gibt, Russland und den russischen Präsidenten zum Einlenken zu bewegen, als diese Wirtschaftssanktionen. Aber wenn jemandem etwas Besseres einfällt, dann sind wir natürlich offen für so eine Diskussion.
Der Bericht von Theo Geers. 10 Jahre liegt der rätselhafte Tod von Jenny Böken zurück. Sie war damals Offiziersanwärterin auf der Gorch Fock, dem Segelschulschiff der deutschen Marine. Dass sie von dort ins Wasser stürzte und starb, ist das, was man weiß. Wie das allerdings passierte und warum, das wurde nie ganz aufgeklärt. Jetzt wird der Fall um den Tod der jungen Frau neu aufgerollt. Christian Nagel berichtet.
2008 war die Offiziersanwärterin vom Segelschulschiff Gorch Fock in die Nordsee gestürzt und ertrunken. Ihre Leiche wurde 11 Tage später entdeckt. Ein Jahr später wurde das Verfahren eingestellt. Die Anklagebehörde ging von einem Unglücksfall aus. Doch jetzt soll wieder ermittelt werden. Oberstaatsanwalt Axel Bieler.
Wir haben Ende April bereits eine Zeugin vernommen. Diese Zeugin hat Angaben gemacht, die wir jetzt in ihrer Glaubhaftigkeit überprüfen wollen und versuchen, über diesen Weg gegebenenfalls zu neuen Erkenntnissen zu kommen. Um dies zu machen, haben wir nunmehr das Todesermittlungsverfahren wieder aufgemacht. Das heißt, wir haben die Ermittlung wieder aufgenommen, um die Umstände weiter aufklären zu können.
Bei der Zeugin handelt es sich laut Bieler um eine Frau, die 2008 als Soldat bei der Bundeswehr war und sich danach einer Geschlechtsumwandlung unterzogen hat.
Die Zeugin war allerdings nicht Angehörige der Marine und dementsprechend auch nicht auf der Gorch Fock. Die Zeugin hat angegeben, dass sie zum Zeitpunkt, als Jenny Böken an Bord der Gorch Fock war, Kontakt zu Jenny Böken hatte und hat auch Angaben zu diesem Kontakt gemacht. Und wir wollen jetzt diese Angaben weiter überprüfen, um feststellen zu können, ob hier gegebenenfalls neue Zeuginnen oder Zeugen zu vernehmen sind und ob die damals gemachten Angaben weiterhin so bestehen bleiben können.
Die Aussagen der Zeugin beruhen laut Bieler aber im Wesentlichen auf Hörensagen und lassen laut Staatsanwaltschaft nur vermuten, dass Jenny Böken durch eine strafbare Handlung ums Leben kam.
Aber wir wollen es auch nicht ausschließen. Insofern haben wir das Todesermittlungsverfahren wieder aufgenommen und versuchen eben alles Mögliche, um herauszubekommen, wie Jenny Böken über Bord gegangen ist.
2009 gab es laut Bieler keine Anhaltspunkte dafür, dass Jenny Böken Opfer eines Verbrechens wurde. Außerdem gab es nach seinen Angaben keine Zeugen, die im Zusammenhang mit dem Tod der 18-Jährigen standen. Unklar ist laut Oberstaatsanwalt Bieler noch, ob die Ermittlungen 10 Jahre nach dem Tod der Offiziersanwärterin am Ende neue Erkenntnisse bringen.
Es ist immer sehr schwer, Ermittlungen, die schon sehr lange andauern, zu einem glücklichen Ende zu führen. Aber es geht hier um den Tod eines Menschen und dementsprechend versuchen wir alle Möglichkeiten, diesen Tod aufzuklären. Und es besteht immer die Chance, dass eine Person sich an etwas erinnert, was wir über andere Dinge überprüfen können. Und dieses Indiz mag dann weiterführen. Sicherlich ist der Zeitablauf unser größter Feind.
Jenny Bökens Eltern hatten schon kurz nach dem Tod ihrer Tochter nicht an einen Unglücksfall geglaubt, sondern von Mord gesprochen. Aus ihrer Sicht gibt es viele Ungereimtheiten. Sie haben deshalb seit Jahren versucht, dass die Ermittlungen in dem Fall wieder aufgenommen werden. Auf dem Weg durch alle Instanzen waren sie zuletzt vor dem Bundesverfassungsgericht gescheitert.
Informationen von Christian Nagel und wir kommen um 23.35 Uhr zu Kurzmeldungen des Tages. Anlässlich des 100-jährigen Jubiläums der Internationalen Arbeitsorganisation diskutieren bei der Jahreskonferenz der ILO in Genf mehr als 5000 Delegierte aus den Mitgliedsländern über die Zukunft der Arbeit. Heute sprach unter anderem Bundeskanzlerin Merkel, Dietrich Karl Meurer.
Werden Menschen allein als Produktionsfaktoren gesehen oder können sie sich verwirklichen und ihre Talente entfalten? Reicht das Einkommen für ein menschenwürdiges Leben und wie steht es um Gesundheit und Sicherheit bei der Arbeit? Gleich zu Beginn ihrer Rede nannte Angela Merkel mehrere Prüfsteine für Gesellschaften. Die Bundeskanzlerin würdigte den Einsatz der Internationalen Arbeitsorganisation ILO im Kampf für bessere Arbeitsbedingungen und soziale Gerechtigkeit in aller Welt. Gegründet wurde die ILO vor 100 Jahren, nach dem Ende des Ersten Weltkrieges, mit dem Ziel, einen dauerhaften Weltfrieden zu sichern. Angela Merkel betonte, die UNO-Sonderorganisation werde heute genauso gebraucht wie zu ihrer Anfangszeit. Eine besondere Herausforderung stelle die Digitalisierung dar. Sie verändere die Arbeitswelt so stark wie einst die Industrialisierung. Arbeit werde nicht ausgehen, aber immer wieder anders aussehen und neue Qualifizierungen erfordern. Vieles müsse neu gedacht werden. Dabei habe die Wirtschaft den Menschen zu dienen und nicht umgekehrt. Auf der Jahreskonferenz der ILO diskutieren mehr als 5000 Vertreter der 178 Mitgliedstaaten über die Zukunft der Arbeit. Ziel ist es, eine sogenannte Jahrhunderterklärung zu verabschieden, in der soziale Gerechtigkeit für alle verankert ist.
In Budapest ist das Wrack des auf der Donau verunglückten Ausflugsboots gehoben worden. Andrea Beer.
Mit Hilfe eines schwimmenden Spezialkrans und Tauchern wurde das Wrack aus 9 Metern Tiefe langsam nach oben gehoben. Dabei gab es laut Katastrophenschutz viele Unwägbarkeiten, wie die unberechenbare Donauströmung, die Hitze, Schmutz und Schlamm im Wrack oder Möbel, die die Tauchanzüge der Retter hätten aufreißen können. Schon während der Bergung erkundeten die Taucher die Innenräume des Wracks. 4 Leichen konnten sie bergen, darunter vermutlich das vermisste 6-jährige südkoreanische Mädchen und der ungarische Kapitän, erklärte die Polizei. Die Leichen würden nun identifiziert und die Suche gehe weiter. Denn noch immer würden 4 Passagiere vermisst. Nur 7 von 35 Menschen auf dem Ausflugsboot Hablian haben das Unglück am 29. Mai auf der Donau überlebt. An Bord waren 33 südkoreanische Touristen und 2 ungarische Besatzungsmitglieder. Das geborgene Wrack wird nun ausgepumpt und dann untersucht. Denn für die ungarischen Behörden ist es ein Tatort, seitdem es vom viel größeren Hotelschiff Viking Sigyn gerammt und unter Wasser gedrückt wurde. Gegen den 64-jährigen ukrainischen Kapitän des Flusskreuzers wird ermittelt, wegen des Verdachts der Gefährdung des Schiffsverkehrs mit Todesfolge. Er sei der einzige Verdächtige, teilte die ungarische Polizei heute mit. Der Kapitän ist wegen Fluchtgefahr in Gewahrsam, er bestreitet alle Vorwürfe.
Brasiliens Justizminister Sergio Moro gerät unter Druck. Er soll als Richter im Verfahren gegen Ex-Präsident Lula da Silva voreingenommen gewesen sein. Ivo Maruschik.
Der Prozess gegen Brasiliens früheren Präsidenten Lula da Silva scheint nicht fair und sauber abgelaufen zu sein. Sergio Moro, der Richter, der Lula in erster Instanz verurteilt hat, soll Absprachen mit der Staatsanwaltschaft getroffen haben, mit dem klaren Ziel, Lula hinter Gitter zu bringen. Das legen zumindest Mailwechsel, Videos und Tonaufnahmen nahe, die eine Enthüllungsplattform über Pfingsten veröffentlicht hat. Diese Enthüllungen sollen belegen, dass Richter Moro voreingenommen war und durch eine Verurteilung Lulas gezielt verhindern wollte, dass dieser bei der Präsidentschaftswahl antreten kann. Die Wahl im vergangenen Oktober gewann letztlich der rechtsradikale Jair Bolsonaro und Richter Sergio Moro wurde daraufhin Justizminister in dessen Kabinett. Lula da Silva wurde wegen Bestechlichkeit zu 8 Jahren und 10 Monaten Haft verurteilt. Deswegen konnte er nicht bei der Wahl antreten, obwohl er in Umfragen weit vorn lag. Hinter der Veröffentlichung steckt unter anderem der US-Journalist Glenn Greenwald, der auch die Unterlagen des Informanten Edward Snowden über den US-Geheimdienst NSA publik gemacht hatte. Brasiliens oberster Gerichtshof prüft jetzt das Urteil gegen Lula da Silva.
Der Machtkampf in der Republik Moldau spitzt sich zu. Sabine Stöhr.
Es ist ein Machtkampf zwischen dem prorussischen Präsidenten des Landes und dem mächtigsten Oligarchen. Der heißt Wladimir Plachatnyuk und führte die Demokraten an, die vor den Wahlen im März an der Macht waren. Er hat gute Verbindungen zum Verfassungsgericht und das hat jetzt entschieden, der bis eben noch Präsident Igor Dodon wird entmachtet. Dessen prorussische Sozialisten hatten die Parlamentswahlen gewonnen und bildeten in letzter Minute eine Koalition mit dem proeuropäischen Block. Sowohl die EU als auch Russland hatten diese neue Koalition in Moldau begrüßt. Aufgrund des Urteils des Verfassungsgerichts aber haben die Demokraten, gestützt von dem Oligarchen, das Parlament aufgelöst und Neuwahlen für September angekündigt. Dessen ungeachtet hat der frisch entmachtete Staatschef Dodon heute den Sicherheitsrat des Landes einberufen, um über die Lage zu beraten. Die Republik Moldau liegt zwischen der Ukraine und Rumänien und gilt als eines der ärmsten Länder in Europa. Bisher hat die regierende Demokratische Partei hier ausschließlich die Interessen ihres Vorsitzenden, des Oligarchen Plachatnyuk, vertreten, der faktisch die Politik und Wirtschaft im Staat kontrolliert. Die neue Koalition aus prorussischen Sozialisten und dem proeuropäischen Block sollte dem Oligarchen etwas entgegensetzen.
Das Bundesumweltministerium will per Gesetz die Vernichtung von Retouren eindämmen. Angela Ulrich.
Bestellt, nicht gefallen, zurückgeschickt, ab in den Müll. Das will das Bundesumweltministerium verhindern, per Gesetz. Umweltministerin Svenja Schulze bereitet neue Regeln für Onlinehändler vor, die es diesen erschweren sollen, Retouren zu vernichten, obwohl sie noch nutzbar wären. Ziel des neuen Gesetzes ist es, so heißt es aus dem Bundesumweltministerium, rechtlich gegen Vernichtung von Retouren und sonstigen Neuwaren vorgehen zu können. Zeitnah, noch vor der Sommerpause, soll der Gesetzentwurf veröffentlicht werden. Die Grünen hatten gefordert, anders als bisher mit zurückgeschickten Waren umzugehen. Zwar werden die meisten Retouren erneut verkauft, rund 4% werden jedoch vernichtet und damit zu Abfall umdeklariert, statt erneut an die Kunden versandt zu werden. In einem geänderten Kreislaufwirtschaftsgesetz soll nun eine sogenannte Obhutspflicht verankert werden. Diese soll es erschweren, Neuwaren zu vernichten. Außerdem sollen Sachspenden erleichtert werden, indem sie von der Umsatzsteuer befreit würden. Onlinehändler hatten sich gegen den Vorschlag von Grünen-Fraktionschefin Göring-Eckardt gewehrt. Unfug, hatte der Präsident des Bundesverbandes für E-Commerce-Handel Forchheim geurteilt.
Das Wichtigste von der Börse in Frankfurt fasst Klaus-Rainer Jackisch zusammen.
Hoffnungen sind ein hohes Gut an der Börse und sie können Kurse bewegen, wenn genug Anleger welche davon haben. Gleich 3 Hoffnungen gab es heute am Frankfurter Aktienmarkt und sie sorgten für gute Stimmung. Da gab es zum einen die Erwartung, der Handelsstreit zwischen den USA und Mexiko werde beigelegt. US-Präsident Donald Trump hatte Ende vergangener Woche erklärt, er werde vorerst auf die geplanten Strafzölle auf Warenimporte aus Mexiko verzichten. Beide Seiten hätten ihren Konflikt über die illegale Einwanderung beendet, hieß es zur Begründung, und das löste eine kleine Fiesta Mexicana an den Aktienmärkten aus. Viele Anleger hoffen nun auch auf eine Einigung im Handelsstreit zwischen den USA und China. Die Präsidenten beider Länder könnten den G20-Gipfel in Japan Ende des Monats nutzen, um eine Lösung zu finden, so das Kalkül. Und schließlich gab es die Hoffnung, die US-Notenbank werde die Zinsen in der kommenden Woche senken. All das führte zu deutlichen Gewinnen am Frankfurter Aktienmarkt. Der deutsche Aktienindex beendete den Handel mit 12.155 Punkten, 110 mehr als am vergangenen Freitag. Gefragt waren vor allem Exporttitel, besonders die von ThyssenKrupp mit einem Plus von knapp 5%. Wie lange das alles aber den Markt trägt, ist fraglich, denn heute gab es auch Meldungen, die Hoffnungen auf weiter steigende Kurse schnell zerstören können. Die Investmentberatungsfirma Sentex misst monatlich die Stimmung der Anleger zur Konjunktur. Jetzt fiel das Barometer auf den tiefsten Stand seit März 2010. Glaubt man den Forschern, dann steht die Rezession in Deutschland unmittelbar vor der Tür.
Es ist für Russland eine Geschichte mit ungewohntem Ausgang. Der russische Investigativjournalist Ivan Golunow war vergangene Woche wegen Drogenbesitzes in großem Stil festgenommen worden. Schnell solidarisierten sich dann Journalistenkollegen im In- und Ausland mit dem jungen Mann, der unter anderem wegen Korruption in Russland recherchierte. Erstmalig in der Geschichte erschienen drei große russische Tageszeitungen am Montag mit einer ganzseitigen Solidaritätsbekundung und dazu kam eine Online-Petition gegen die Festnahme. Jetzt ist Ivan Golunow frei. Stefan Lack berichtet.
Beobachter werten die Freilassung des Investigativjournalisten Ivan Golunow als großen Erfolg für die russische Zivilgesellschaft. Nur wenige Tage nach seiner Festnahme, absurden Beschuldigungen wegen eines angeblichen Drogendeliktes und einer beispiellosen Solidarisierung mit Golunow, ruderte der Kreml zurück. Der russische Innenminister Kolokoltsev sagte am Abend, es gebe keinerlei Beweise für eine Straftat. Der gegen Golunow verhängte Hausarrest würde aufgehoben und die unbegründete Festnahme des jungen Journalisten würde Konsequenzen haben. Die Handlungen der Mitarbeiter, die für die Festnahme von Herrn Golunow verantwortlich sind, müssen überprüft werden. Solange das Verfahren läuft, werden die Beamten suspendiert. Ich habe die Entscheidung getroffen, den Präsidenten der Russischen Föderation darum zu bitten, folgende Personen zu entlassen: den Chef des westlichen Polizeibezirks der Stadt Moskau, General Puchkov, und den Vorsitzenden der Abteilung für Drogenkontrolle der Stadt Moskau, General Devyatkin. Ich bin fest überzeugt, egal welchen Beruf ein Bürger ausübt, seine Rechte müssen immer gewahrt werden. Golunow hatte sich durch die Aufdeckung zahlreicher Fälle von Korruption und persönlicher Bereicherung in Reihen der Moskauer Behörden, darunter Polizei und Geheimdienst, einen Namen, aber anscheinend auch Feinde gemacht. Golunows Unterstützer glauben, dass er deshalb aus dem Verkehr gezogen werden sollte. Pavel Kanigin, Sonderberichterstatter bei der renommierten Zeitung Novaya Gazeta, hatte schon vor dessen Freilassung die Vermutung geäußert, dass mit der Festnahme Golunows der Bogen überspannt worden ist. Vermutlich hätten Moskauer Geheimdienstmitarbeiter die Festnahme veranlasst. Ich denke, dass die Auftraggeber viel Angst bekommen haben, weil sich die Situation gegen sie selbst richten kann. Diese Leute haben ihren hochrangigen Chefs einen Bärendienst erwiesen. Sie haben die Obersten unter Beschuss der Öffentlichkeit gebracht. Sowohl den Innenminister wie auch den Moskauer Polizeichef, als auch den Pressesprecher von Putin. Letzterer, Dmitri Peskow, hatte eingeräumt, auch der Polizei könnten Fehler unterlaufen. Die Vorsitzende des Oberhauses des russischen Parlaments, Valentina Matwienko, ging sogar noch weiter. Man habe es mit einer richtig schlechten Geschichte zu tun, kommentierte sie die Vorwürfe gegenüber Golunow wegen Drogenvergehens.
Aus Moskau der Bericht von Stefan Lark. Deutschland und weitere Länder ohne Nuklearwaffen haben in Stockholm über mögliche Schritte auf dem Weg zu einer atomwaffenfreien Welt beraten. Für Außenminister Heiko Maas gehört das Thema Abrüstung auf die politische Agenda. Maas hat ja gerade in Teheran versucht, das Atomabkommen mit dem Iran zu retten. Aus Stockholm berichtet Carsten Schmiester.
Schwedens Außenministerin Margot Wallström hatte zu den Gesprächen geladen, in denen es um die Krise des Atomwaffensperrvertrages ging, der seit Ende der 1960er Jahre die Verbreitung von Kernwaffen verbietet und die Unterzeichnerstaaten zu Abrüstungsbemühungen verpflichtet, der zugleich aber auch das Recht auf friedliche Nutzung der Kernenergie garantiert. Ein Jahr vor der anstehenden Überprüfung des Vertrages erklärte Wallström, die Gefahr für einen Einsatz von Atomwaffen sei größer als noch vor einigen Jahren. Deshalb hat sie mit Vertretern anderer Nicht-Atomwaffenstaaten wie Argentinien, Finnland, Japan, Kanada, Norwegen, Spanien und auch Deutschland über die nach ihren Worten ernste Lage gesprochen. Wir wollen gemeinsam auf die Atomwaffenstaaten einwirken, damit sie ihre Positionen verändern. Im kommenden Jahr finden Verhandlungen zum wichtigsten Atomwaffenabkommen statt, das wir haben, mit dem Ziel, die Verbreitung dieser Waffen zu verhindern und für Abrüstung zu sorgen. Wir wollen vorab eine kritische Masse an Ländern schaffen, die sich engagieren und auf diese Verhandlungen vorbereiten. Ob die Masse bereits kritisch genug ist für eine solche Mission, blieb nach den Gesprächen offen. Es habe neue Ideen gegeben, so Wallström, und natürlich die Entschlossenheit, auf Staaten wie die USA, Russland oder Nordkorea einzuwirken. Zunächst mit einem Folgetreffen Anfang kommenden Jahres in Berlin, das Bundesaußenminister Heiko Maas angeboten hat.
Wir haben die Befürchtung, dass wir in einer Zeit leben, in der eigentlich nicht weiter abgerüstet wird, sondern in der wieder begonnen wird, damit aufzurüsten und auch die Nuklearsenale aufgefüllt werden. Das kann nicht sein. Unser Ziel, unser langfristiges, und da stimmen wir überein mit allen, die hier teilgenommen haben, ist eine nuklearwaffenfreie Welt.
Maas hat in Stockholm auch über seine Gespräche in der iranischen Hauptstadt Teheran informiert, die er ohne konkrete Fortschritte beim Versuch, das internationale Atomabkommen zu retten, beendet hatte. Die USA waren vor einem Jahr einseitig ausgestiegen und setzten den Iran seither mit Wirtschaftssanktionen unter Druck. Jetzt stellt auch der Iran das Abkommen in Frage und hat den Vertragspartnern, vor allem natürlich den USA, eine Frist gesetzt. Sie sollen bis zum 7. Juli wieder sämtliche wirtschaftliche Verpflichtungen erfüllen. Ansonsten werde man entsprechend reagieren, hieß es. Maas warnte erneut vor einer weiteren Eskalation.
Wenn der Iran aus diesem Abkommen aussteigen würde, dann würde er sich in die internationale Isolation bewegen. Dann wäre er wieder da, wo er vor dem Abkommen gewesen ist, inklusive aller Sanktionen. Das kann eigentlich nicht das Interesse des Irans sein. Wir wollen, dass beide Seiten in diesem Vertrag bleiben. Denn ohne diesen Vertrag kann man nicht mehr mit Sicherheit davon ausgehen, dass der Iran nicht wieder anfängt, eine Atomwaffe zu entwickeln.
Informationen von Carsten Schmiester waren das aus Stockholm. Die evangelische Kirche will den sexuellen Missbrauch in den eigenen Reihen aufarbeiten. Auf der Synode im November stellte die Hamburger Bischöfin Kirsten Fers einen 11-Punkte-Plan vor, mit dem dies erfolgen soll. Heute fand in den Räumen der EKD in Hannover ein Fachtag statt, mit dem einige der beschlossenen Maßnahmen ins Rollen gebracht werden sollen. Jan Ehlert hat die Einzelheiten.
Punkt 5 ist abgehakt. Die Hamburger Bischöfin Kirsten Fers, Sprecherin des Beauftragtenrats der EKD zum Schutz vor sexualisierter Gewalt, verkündete heute, dass die evangelische Kirche mit einer Fachberatungsstelle bei sexuellem Missbrauch in Heilbronn zusammenarbeiten werde.
Betroffene von sexualisierter Gewalt in der evangelischen Kirche oder der Diakonie können sich zukünftig an eine unabhängige zentrale Anlaufstelle wenden. Die Beratungsgespräche erfolgen nach Terminvereinbarung, kostenlos und auf Wunsch anonym. Alle Mitarbeitenden der Beratungsstelle unterliegen der Schweigepflicht und verstehen sich als definitiv parteiisch für die Anliegen der Betroffenen.
Die unabhängige Anlaufstelle, die HELP genannt wird, soll ab dem 1. Juli per Mail und über eine kostenlose Telefonnummer erreichbar sein. Für Kerstin Klaus, die stellvertretend für den Betroffenenrat in Hannover anwesend war, ist das ein überfälliger Schritt.
Das war in der Tat ein drängendes Anliegen, zu sagen, es gibt bisher noch nicht mal eine bundesweit zentrale Stelle, unabhängig, wo Betroffene der evangelischen Kirche sich hinwenden können.
Ein weiteres Anliegen der Betroffenen ist die Aufarbeitung. Hier geht es nur langsam voran. Auf der Fachtagung, an der zahlreiche Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler teilnehmen, sollen erst einmal die Eckpunkte für die Ausschreibung einer Studie erstellt werden, in der Risikofelder innerhalb der evangelischen Kirche ermittelt werden sollen. Gleiches gilt für die Dunkelfeldstudie, also eine Erhebung darüber, wie viele Fälle sexualisierter Gewalt es in der evangelischen Kirche tatsächlich gab. Denn dass es deutlich mehr als 600 Betroffene sind, davon ist man auch in der evangelischen Kirche überzeugt. Ende 2021 sollen die ersten Ergebnisse vorliegen. Ein langwieriger Prozess, räumt Bischöfin Fers ein.
Umso wichtiger ist es, konsequent dran zu bleiben. Wir sind jedenfalls zuversichtlich, dass wir mit den heutigen Maßnahmen ebenso wie mit der wissenschaftlichen Fachdebatte entscheidende Schritte weiterkommen.
Für die Maßnahmen hat die EKD insgesamt 1,3 Millionen Euro bereitgestellt. Für Detlef Zander, der nach eigenen Angaben als Kind in der evangelischen Brüdergemeinde Korntal in Baden-Württemberg missbraucht wurde, reichen diese Schritte aber nicht aus.
Das ist alles schön und gut. Wir müssen forschen. Ja, die EKD muss das auf die Agenda setzen. Aber es geht ja nicht nur um die Forschung. Also wir müssen endlich was für die vielen Betroffenen tun. Es geht tatsächlich um Entschädigungen. Die EKD muss die Betroffenen endlich entschädigen.
Die individuelle Anerkennungsleistung für erlittenes Leid zu ermitteln, auch das steht auf dem 11-Punkte-Plan der evangelischen Kirche. Und zwar an zweiter Stelle. Von Seiten der EKD seien derzeit aber keine Zahlungen geplant, sagt Oberkirchenrat Nikolaus Blum, eines der 5 Mitglieder des Beauftragtenrates der EKD.
Jan Ehlert berichtete und jetzt hat meine Kollegin Daniela Tepper die Pressestimmen von morgen.
Die Zeitungen befassen sich vor allem mit der K-Frage, mit der die CDU AKK Annegret Kramp-Karrenbauer gerade vor sich hertreibt. Die badischen neuesten Nachrichten urteilen, der Vorstoß der konservativen Werteunion, die Partei solle ihren nächsten Kanzlerkandidaten per Urwahl bestimmen, ist ein offenes Misstrauensvotum gegen Kramp-Karrenbauer und Ausdruck einer tiefen Unzufriedenheit in Teilen der Union. Werteunion-Chef Mitsch hat die Büchse der Pandora geöffnet. Das Gift des Misstrauens breitet sich aus und kann nicht mehr so einfach aus der Welt geschafft werden. Die Rheinische Post aus Düsseldorf findet, AKK muss das Verfahren zur K-Frage an sich ziehen, wenn sie das Jahr im Amt überstehen will. Und sie muss ihrer Partei erklären, wohin sie die CDU führen will. Ein bisschen mehr CSU in der Innen-, ein bisschen mehr Grüne in der Umweltpolitik reicht nicht. Welche Ideen zur Sicherung des Wohlstands hat sie für ein Land, das zwischen den USA und China zerrieben zu werden droht? Man wüsste es gerne. Die Taz meint, der Niedergang der SPD verstellt derzeit gnädig den Blick auf die Krise der Union. Auch deren Wahlergebnisse sind mies. Die Aussichten auf die Wahl im Herbst in Sachsen ist ernüchternd. Die Frage, wer eigentlich das Sagen in der Partei hat, ist fast so unklar wie in der Post-Nahles-Sozialdemokratie. Kramp-Karrenbauer, Brinkhaus, Laschet? Nicht nur die SPD bleibt eher aus Not in der Regierung, das gilt auch für die Union. Der neue Tag aus Weiden sieht ebenfalls schwarz für die Regierungsparteien. Die GroKo kann, wenn sie denn will, weiter den Koalitionsvertrag abarbeiten. Und wer will, kann das Regieren nennen. Mit der ungesunden Fixierung in Teilen der SPD auf Juso-Chef Kühnert als neuen Heilsbringer sowie der jetzt losgetretenen Debatte über die Regelung der Kanzlerinnennachfolge bei der CDU bringen die Koalitionäre allerdings den Kahn mehr zum Schaukeln als nötig. Ja, die Zeichen stehen bei den strauchelnden Volksparteien dank der wachsenden Umfragedominanz der Grünen auf Veränderung. Das ist aber noch lange kein Grund, den Schiffbruch, sprich vorgezogene Neuwahlen, durch kopfloses Herumrudern selbst herbeizuführen. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung kommentiert den Vorstoß von Gesundheitsminister Spahn, der es verbieten will, Homosexualität zu therapieren. Die Gesellschaft hat viel dazugelernt. Man muss sogenannte Konversionstherapien heute trotzdem verbieten, wie Spahn es will. Leider spricht einiges dafür. Offenbar werden in Deutschland jährlich noch um die 1000 Menschen einer solchen Prozedur unterzogen. Viele erleiden dabei psychische Verletzungen. Schon das unterscheidet die Prozedur von dem bunten Angebot medizinisch fragwürdiger Heilmethoden, die den Deutschen gegen alle erdenklichen Leiden und Zipperlein angeboten werden, ohne dass der Minister die Verbotskeule schwänge. Der Mannheimer Morgen ergänzt, doch selbst wenn es sich nur um etwa 1000 Fälle im Jahr handelt, wie Experten schätzen, dann sind das ganz klar 1000 Fälle zu viel. Nicht nur, weil die Behandlung große seelische Qualen bis hin zu Selbstmordabsichten auslösen kann. In der seriösen Fachwelt ist es längst Allgemeingut, dass Homosexualität keine Krankheit und daher auch nicht therapiebedürftig ist.
Dankeschön, Daniela Tepper. Und damit geht die Sendung Das war der Tag im Deutschlandfunk zu Ende. Am Mikrofon war Christiane Kess. Ich wünsche Ihnen eine gute Nacht.